Inside People and Culture. Was Organisationen wirklich bewegt. Der Podcast mit Volker Grigo. Echte Geschichten. Ehrliche Perspektiven. Für alle, die Organisationen nicht nur verwalten, sondern gestalten und entwickeln wollen.
Moin moin aus Hamburg und vor allem Servus nach München. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Inside People and Culture. Heute freue ich mich ganz besonders auf meine Gästin Dr. Tina Vosseva, denn Tina beschäftigt sich seit Jahren mit einer Frage, die viele Unternehmen gerade umtreibt. Wie schaffen wir eine Arbeitswelt, in der Menschen mehr Verantwortung übernehmen und auch gerne Leistung erbringen? Tina und ich kennen uns aber nicht nur aus der New Work Bubble. Ich durfte vor kurzem einen Gastbeitrag für Tinas Buch »Ich muss gar nichts« schreiben. Und mein Beitrag trägt da den Titel »Technologie als Gestalter in der Unternehmenskultur«. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute einmal die Rollen tauschen. Und diesmal stelle ich die Fragen. Liebe Tina, schön, dass du mit dabei bist.
Vielen Dank, Volke. Es ist so ein Vergnügen, mit dir über Arbeit zu sprechen und ich freue mich, heute bei dir zu Gast zu sein.
Super, dann lass uns doch direkt mal einsteigen und ich würde ganz gerne eine persönliche Frage loswerden am Anfang. Ich durfte ja einen ganz, ganz kleinen Teil zu deinem Buch beitragen und als du mich gefragt hast, war ich natürlich sofort dabei. Was war denn eigentlich deine Motivation, dieses Buch zu schreiben und warum hast du diesen provokanten Titel »Ich muss gar nichts« gewählt?
Ich starte mal mit dem Titel, weil das eine lustige Geschichte ist. Ich habe sehr, sehr lange mit mir den Buchtitel gemeinsam wirksam getragen. Und das war eigentlich so, worüber ich schreiben wollte, über Gemeinschaft und dass Gemeinschaft motiviert und dass jede Arbeit ohne Gemeinschaft einfach nur ein Job ist und dass wir uns deswegen als Führungskräfte, als Organisationsentwickler mehr dafür einsetzen sollten, neben Policies und Pflichten und Jobbeschreibungen auch Gemeinschaften zu bauen. Und ich bin auf verschiedene Verlage zugegangen und alle hatten Interesse an das Thema, aber niemand mochte den Titel. Ein Verlag sagte mir sogar einfach im Klartext, der Titel ist ein bisschen bieder und kein Mensch kauft wieder Bücher. Und dann musste ich in mich gehen und einfach viele neue Titelvorschläge generieren. Und hierfür habe ich mir überlegt, worauf kommt es denn am Ende an? Also was ist denn das, dieser Zauber von Gemeinschaft? Warum, ich weiß nicht, warum bringen wir uns so aktiv im Verein oder in der Eltern-Kind-Initiative oder einfach in manchen Teams? Man sieht sich das von der Seite an und kann kaum glauben, was da für eine tolle Atmosphäre ist und wie sich alle füreinander einsetzen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es in Gemeinschaften eben nicht die Musskultur vorwiegt, sondern die Willkultur. Also dass man dort besonders viel schafft oder besonders Gutes leistet, weil man sich ja aus der inneren Motivation einbringt. Und so kam es zu dem Titel »Ich muss gar nichts«. Und dieser Titel, den missverstehen ganz viele. Erstens, weil ich eine ältere Frau bin, denkt man, das ist so ein Empowerment-Buch, wo es eben »Ich muss gar nichts fürs Leben« heißt. Und zweitens, weil natürlich es ein prekäres Problem in der Arbeitswelt von heute ist, dass ganz viele berechtigterweise teilweise sagen, ich muss gar nichts, ich mache hier meinen Dienstagvorschrift und mehr schulde ich euch nicht. Das zeigt die Gallup Engagement Studie jedes Jahr, dass quasi die meisten Mitarbeitenden so denken. Und deswegen verleitet der Titel ins Unbekannte, wenn man nicht weiß, worum es geht.
Das stimmt, das stimmt. Das ist auf jeden Fall catchy, sage ich jetzt mal. Wir haben uns ja neulich in Düsseldorf auf einem Event getroffen und da ist auch ein Satz von dir bei mir ganz, ganz stark hängen geblieben. Und zwar hast du gesagt, wenn ich beruflich Französisch lernen muss oder meine Firma mich dazu bewegen möchte, dass ich Französisch lerne für die Arbeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mache oder auch gut hinbekomme, eher sehr, sehr gering. Aber wenn ich mich, weiß ich nicht, in Paris in eine Person verliebe und gerne Französisch lernen möchte, um einfach besser mit der Person zu kommunizieren, dann ist meine Motivation sehr, sehr hoch. Und dieses schöne Beispiel, das ist total bei mir hängen geblieben. Danke nochmal dafür.
Ja, inspiriert von einer Bekannten von mir, die tatsächlich in der Schule auch von Lehrern gesagt bekommen hat, die Sprache lernst du nie, also so schlecht und so untalentiert bist du. Und jetzt ist sie mit einem Franzosen verheiratet und spricht jeden Tag fantastisches Französisch. Genau.
Sehr
ja,
schöne
nee,
Geschichte.
Also, ja, innere Motivation macht wirklich aus und Platz dafür zu machen, war immer gute Führung und heute einfach noch besonders mehr.
Ja. Ja. Und du beschäftigst dich ja jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit New Work, mit Lernen, mit Zusammenarbeit, aber auch Unternehmenskultur. Wenn du jetzt heute so auf Unternehmen blickst, was beschäftigt dich denn aktuell in Bezug auf der Zukunft der Arbeit am meisten?
Ja, ganz viele neue und ganz viele alte Themen, überraschenderweise. Also natürlich ist das Thema KI jetzt omnipräsent. Sie wirkt sich auch auf das Thema Führung aus und ganz viele Führungskräfte wollen sich erstmal technisch auf Vordermann bringen und Prompts lernen und einfach die Technologie lernen, so wie ein Einmaleins. Gleichzeitig sind aber die Veränderungen so anders auch, dass es nicht so mehr so darum geht, wie mache ich meine Methode aber durch Technologie quasi weiter, sondern wie kann ich oder wie sollte ich vielleicht heute ganz anders führen. Und neben diesen neuen Themen, die sehr aufregend sind und die sehr vielversprechend sein können, wenn wir die für unsere Zwecke nutzen, gibt es auch ganz viele alte Themen. Also wir sind in einer andauernden Wirtschaftskrise, die Lage am Arbeitsmarkt und in den deutschen Unternehmen ist angespannt. Es gibt überall Bestrebungen, Geld zu sparen. Es werden Plätze abgebaut. Heute war VW wieder in den Nachrichten.
Ja.
Und das sind so Themen, die sich auf Führung mit alten Mustern auswirken, indem man noch mehr in diese Muskulturen zurückfällt und sagt so, alle, die nicht im Büro sind oder alle, die früher gehen oder alle, die zum Beispiel jetzt die Krankmeldung quasi ab dem ersten Tag krank sind, müssen sich zurückmelden. Und ich denke mir, oh mein Gott, diese Themen hatten wir doch schon und ich dachte, wir haben daraus gelernt. Und ja, es ist so ein ambivalentes Umfeld gerade, wo man sich sehr viel in die Zukunft und sehr viel in die Vergangenheit versetzt fühlt.
Ja, und du hast gerade KI gesagt und ich finde auch, wenn man LinkedIn beispielsweise öffnet, dann hat man ja manchmal so das Gefühl, dass bald jede zweite Aufgabe von KI übernommen wird und jeder hat Angst, dass er durch KI ersetzt wird. Gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, dass plötzlich wieder viel, viel mehr über so Themen wie Empathie, über Vertrauen, über Kommunikation, über Zusammenarbeit gesprochen wird. Erlebst du das auch so, dass Soft Skills gerade so eine kleine Renaissance erleben?
Durchaus. Und wo noch nicht, das sollten sie. Denn gerade wenn man so viel Macht verteilt, KI-Systeme befähigen jeden von uns, mehr zu wissen, mehr zu können, schneller zu sein. Also wir werden alle so ein bisschen in unseren Status, in unser Können elevated. Das ist das Gute daran. Dann geht es doch gerade darum, wie können wir trotzdem gemeinsam an Ziele zusammenarbeiten. Und das geht nicht mehr technisch, indem man ein Newsletter versendet, damit alle auf dem neuen Stand sind, sondern das geht gerade über Soft Skills zu Kommunikation und klassische Führungsthemen wie auf Menschen zu gehen, Menschen mitnehmen. Das Besondere an der heutigen Zeit ist, früher war die Führungsaufgabe eine 1:1 Aufgabe. Das heißt, ich musste nur Tina mitnehmen. Und heute ist meine Führungsrolle damit nicht erledigt, sondern ich bin erfolgreich, wenn ich Tina und Volke schaffe, zusammen zu vereinen, damit sie gemeinsam quasi an ihren Zielen arbeiten und nicht jeder mit seinem KI-Agenten getrennt.
Mhm. Und du gehst da ja sogar noch einen Schritt weiter und du sprichst von Softwork. Kannst du uns vielleicht mal erklären, was Softwork eigentlich ist und warum hast du diesen Begriff überhaupt eingeführt?
Ja, für mich ist das Thema Soft Skills und Gemeinschaft und wie sich Führung durch KI verändert gerade so wichtig, dass ich mir dachte, dafür braucht man einen ganzen neuen Namen. Und ich habe das Softwork mit einem Augenzwinkern genannt, weil früher war Führungsaufgabe auch Menschen mitnehmen, aber ganz, ganz viele Managementpraktiken waren ja wirklich Hard Work. Ich messe Zahlen. Ich spiegele das in einem einseitigen Personalgespräch durch und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eben Maßnahmen und wir trennen uns voneinander. Und heute ist Arbeit eben anders. Erstens ist sie schwer greifbar, also Arbeit ist ja softer geworden. Es ist nicht mehr notwendig, dass man einen Podcast aufzeichnet, sondern dieser Podcast muss auch begeistern. Es ist nicht ausreichend, neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern diese müssen die Kunden dazu verleiten, darüber auf Social Media zu posten, damit man sich im Wettbewerb auszeichnet. Es ist nicht ausreichend, dass ich KI einsetze, sondern ich muss lernen, wie ich damit mindestens so effizient werde wie mein Wettbewerb. Also nicht mehr so die Tätigkeit an sich ist wichtig, sondern die Wirkung. Und das war schon immer der Fall, aber früher war es einfacher vereinbar, weil Menschen nicht so viel Einfluss auf die Prozesse und Technologien hatten. In einer Fabrik waren Menschen sogar einfach wirklich nur eine Ressource, die die Maschine am Laufen gehalten haben. Das heißt, es war ja wirklich egal, ob Tina oder Volker am Werk sind. Die Arbeit war so beschrieben und so paketiert, dass sie von jedem Menschen sozusagen erledigbar war, ohne große Schwankungen in dem Output. Und heutzutage ist Input und Output hängen sehr davon ab, wer ist da, wie gut ist er mit seinen Kolleginnen vernetzt, wie gut ist er drauf, ist er gesund, ist er glücklich, ist er engagiert. Und Social Media ist ein ganz tolles Beispiel, weil ich natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss LinkedIn-Beiträge rausballern, kann ich ja heutzutage das unheimlich einfach machen und in der Anzahl ganz viele Beiträge erreichen, aber vielleicht in der Wirkung, dass ich mich mit jemandem ausgetauscht habe, dass ich Menschen aufgeklärt habe, dass ich irgendwie eine Veränderung angestoßen habe, kann ich genauso null sein. Und für mich ist Softwork die Zusammenfassung von diesem sehr großen Trend, also der Weggang von der tayloristischen Arbeitsteilung, wenn man so möchte, wo Arbeit ganz klar definiert war und auch in Einzelarbeit erledigbar war, hin zu diesem sehr diffusen, eher Innovationspool geworden ist, wo es auf Menschen, ihre Zusammenarbeit im Team, aber auch mit anderen Disziplinen und auf ihre intrinsische Motivation ankommt, was denn die Arbeit sein kann. Und das ist bei Veränderungen, beim Lernen einer neuen Sprache, bei allem, was wirklich erfolgreiche auch Athleten erzählen, immer so das gewisse Extra gewesen. Und heute ist es nicht mehr nur für Champions eine Disziplin, sondern für alle Player in der Wirtschaftswelt.
Hast du denn eine Antwort darauf, wie das passieren konnte, dass Organisationen so Themen wie Wissensaufbau, Prozesse, Fachwissen immer belohnt haben, aber gar nicht diejenigen, die wirklich dann auch diese Menschen eigentlich zusammenbringen, wie du es gerade gesagt hast? Warum ist das so passiert?
Ich glaube, es war auch teilweise natürlich, denn es war wirklich sehr häufig so, dass die ehemaligen Führungskräfte diejenigen waren, die die beste Ausbildung hatten, die das meiste Wissen über das Produkt oder den Markt oder über die Disziplin hatten. Das war vielleicht auch ein Stück weit de facto so. Heutzutage aber bauen wir komplexere Produkte. Ich hoffe, wir kommen auch auf Technologie zu sprechen. Aber ein Beispiel ist Software. Also mittlerweile ist Software in allen Produkten um uns herum. Es ist in der Mobilität, es ist in der Versicherungsbranche, es ist im Gesundheitswesen. Wir gerade beide erstellen einen Podcast, sitzen an den beiden Seiten vom Display und tauschen uns über Mikrofone, über eine Software aus. Das heißt, so sehr wie Technologie mit anderen Branchen, Produkten und Teile unseres Miteinanders verschmilzt, so sehr verändern sich auch all diese und diese werden alle komplexer und dadurch ist das Wissen darüber, wie etwas erfolgen soll oder wie wir etwas Neues schaffen, nicht mehr in dem Kopf von einer Führungskraft, sondern gerade heute ist es, glaube ich, ganz eindeutig so, dass Wissen verteilt ist und dass wir für Neues unterschiedliche Stärken und Personen brauchen und manchmal von den einigen mehr, manchmal weniger und das macht es komplexer und diffuser. Ich glaube, das wurde deswegen so anders belohnt und die Frage, wie man das heute belohnen kann, sodass gerade diejenigen, die andere verbinden zum Beispiel, auch an Wert gewinnen, das ist die große Frage vor Führungskräften in der heutigen Zeit.
Kurze Unterbrechung mit einem Hinweis in eigener Sache. Mit Volke Grigo People and Culture Solutions holst du dir einen erfahrenen Sparringspartner und Interim Head of HR ins Haus. Projektbasiert oder interimistisch. Volke unterstützt dich bei Vakanzüberbrückungen, beim Aufbau moderner People and Culture Strukturen, in Phasen von Restrukturierung und fairer Trennungskultur inklusive Outplacement, sowie Organisationsentwicklung, die deine People-Arbeit wirklich leichter machen. Wenn du gerade an deinem People-Bereich arbeitest und einen Partner auf Augenhöhe suchst, melde dich gern. Und jetzt geht es weiter mit Inside People and Culture.
Und früher hat man ja immer so gesagt, Wissen ist Macht, ne? Ich kann mich immer noch an diesen Spruch erinnern aus meiner Jugend und Kindheit. Heute ist es ja aber möglich, dass du mit ChatGPT innerhalb von wenigen Sekunden dir eigentlich jedes Fachwissen aneignen kannst, beziehungsweise Informationen auch besorgen kannst. Und ich frage mich da, ob KI auch so ein bisschen den Wert von Expertise gerade verändert. Wie ist da deine Meinung zu?
Ja, durchaus. Also ich sage manchmal provokativ, Wissen ist billig geworden, Urteilsvermögen umso teurer, weil man ja mehr Wissen hat, aus dem man herausfiltern muss. Das ist auch ein Grund, warum jetzt durchaus von gravierenden Veränderungen in der Führung gesprochen werden muss. Also wenn alle meine Teammitglieder so viel mehr Wissen haben, dann geht es in der Arbeit nicht mehr darum, herauszufinden, wie was ist, sondern welche Entscheidung wir treffen müssen. Es geht ja vielmehr auch um ethisches Urteilsvermögen, um Haltung, um auch Empathie oder auch Wissen zu teilen, das in den Köpfen der Menschen ist. Und das sind alles Dinge, die macht man nicht, wenn man nicht möchte. Also ich kann mich super als Mentorin engagieren, wenn ich meine Mentees mein Wissen nicht preisgeben will, dann verbringen wir halt Zeit zusammen und es ist einfach nicht wirksam. Im Meeting genauso, wenn der Chef sagt, bitte beteiligt euch, aber man einfach nicht dabei ist, dann hört er auch kein Feedback.
Ja. Und ich glaube auch persönlich, dass sich Führung ganz, ganz stark verändern wird. Denn es ist ja nicht mehr so, dass man als Führungskraft nur noch reelle Teammitglieder in Person führt, sondern du hast auch auf einmal KI-Agents, die mit in dein Team kommen und quasi wie Mitarbeitende auch Ergebnisse produzieren. Und dann wird es natürlich einmal wichtig, wie führe ich denn Mensch und Maschine zusammen? Und ich glaube, ja, künstliche Intelligenz ist natürlich ein Thema, aber wir reden ja auch über MI, über menschliche Intelligenz, die viel, viel wichtiger wird. Und gerade bei KI, du hast gerade Urteilsvermögen genannt, ist es ja auch sehr, sehr wichtig, die Ergebnisse ja zu hinterfragen und im Zweifelsfall auch nochmal zu checken und zu korrigieren. Das heißt, dieses ganze Thema rund um Verantwortung einer Führungskraft, insbesondere im Hinblick darauf, auf Ergebnisse, die nicht durch einen Menschen produziert wurden, wie übernehme ich denn Verantwortung für etwas, was durch einen KI-Agent erbracht wurde, kann ich dann einfach sagen, sorry, das war der Agent, ich bin jetzt dafür nicht mehr verantwortlich. Ich glaube nicht, denn als Führungskraft bist du ja immer für das Ergebnis deines Bereichs oder auch deiner Firma irgendwo verantwortlich. Das heißt, alles, was auch Fehlerkultur und Feedback zu bestimmten Arbeitsergebnissen betrifft, ist für mich was in Zukunft noch viel, viel wichtiger herausstechen wird. Siehst du das ähnlich?
Absolut. Ja, absolut. Und Verantwortung ist ja das Thema, was in Gemeinschaften so gut funktioniert. Da übernimmt jeder auf einmal füreinander Verantwortung. Man kennt das vielleicht auch von seinen guten Freunden, die auf einmal total mit involviert sind. Findet man denn den richtigen Job und den richtigen Partner und was auch immer man sich quasi anmaßt, Verantwortung zu tragen für die Liebsten. In Unternehmen mit Problemen ist diese Verantwortung immer sehr gerne abgeschoben, genau nach dem Prinzip, ich muss gar nichts, also die Mitarbeiter schieben das auf die Führungskräfte auf die höhere Führungsebene und der Vorstand vielleicht sogar nur auf dem Markt. Und ich glaube, Verantwortung ist das große Thema. Ich persönlich denke über Verantwortung wie ein Ball. Also ein bisschen, denke ich, ist gute Führung, gute Teamkultur wie Fußball. Also wenn Verantwortung gut verteilt ist und wenn Unternehmenskulturen so aufgebaut sind, dass man sich vertrauen kann, dann wechselt der Ball oft seinen Besitzer. Und wenn ich den Ball werfe oder jemandem zuspiele, wird dieser auch gerne gefangen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, werfe ich den Ball, aber niemand will ihn haben, dann landet er einfach auf dem Boden. Und es gibt auch ganz viele Teams, die ständig nach dem Ball suchen, weil man nie weiß, wo der ist. Ich glaube, das Thema Verantwortung ist das Schlüsselthema. Und deswegen, weil sie so sehr von den Beziehungen zwischen den Mitarbeitenden abhängt, ist ja für mich Softwork diese große neue Priorität, die man als Führung haben müsste, quasi wie führe ich meine Beziehung nicht nur zwischen den Mitarbeitenden und mir, also ich gehe mit jedem Mitarbeiter einmal im Quartal essen, sondern wie schaffe ich es, dass sie untereinander die Beziehungen haben, weil ich möchte ja nicht immer den Ball selber werfen und zurückbekommen, sondern ich möchte gerne, dass sie damit spielen. Und ich muss sagen, das ist auch ein Stück weit ein deutsches Arbeitskulturproblem. Also Gallup zeigt, dass Mitarbeitende überall auf der Welt das Engagement-Problem haben. Nichtsdestotrotz ist es eher hierzulande so, dass man sehr gerne auf die Rückkehr von dem Chef wartet, dass er nach dem Urlaub quasi sich das Ergebnis absägen lässt und so weiter. Und das ist etwas, was wir verändern müssen. Und ich glaube, das ändert sich auch schon gravierend. Die Frage ist jetzt, wie kann man gerade die Leidtragenden, die Menschen, die diesen Wandel gestalten, die Führungskräfte unterstützen, damit sie nicht auf halber Strecke alle ein Burnout haben.
Ja. Und wenn wir, liebe Tina, jetzt mal so 3 Jahre vorspulen, was würden denn deiner Meinung nach die erfolgreichsten Mitarbeitenden besser können als andere?
Ja, das ist natürlich erstens ganz ungewiss, was in 3 Jahren sein wird. Ja. Zweitens, auch ich bin nicht mehr die Expertin für alles. Ich glaube, ganz viel an Führung geht falsch, wenn man sich vormacht, dass es ein einfaches Thema ist. Dass man ein Buch liest oder 10 oder ein Seminar besucht oder ein Top-Seminar und dann ist man eine gute Führungskraft. Führung ist ja eine dieser Disziplinen, anders wie Mathe, die ich nicht alleine ausführe, sondern immer im Gegenspiel mit anderen. Das ist immer ein Geben und Nehmen und deswegen kann ich auch nicht immer gleich führen, weil ich mir gegenüber immer andere Persönlichkeiten habe, auch Menschen, die sich vielleicht im Laufe unserer Zusammenarbeit selbst verändern, weil sie neue familiären Umstände bekommen oder sonstige Lebensthemen sich bei ihnen wandeln. Das heißt, Führung ist ja nie im Stein gemeißelt, mit oder ohne KI. Was jetzt in 3 Jahren sein wird bei erfolgreichen Unternehmen, ist, glaube ich, dass man sehr viel mehr wieder über Purpose sprechen wird. Und zwar nicht mehr in diesem Purpose-Washing, den wir rund um die 2 Jahre vor der Pandemie erlebt haben, wo man quasi darüber gesprochen hatte, warum es das Unternehmen gibt, sondern diesen Shared Purpose, warum wir zusammen an Themen arbeiten, schaffen würde, zum Leben zu bringen, so wie es in einem guten Fußballteam ist, so wie es in einem guten Verein ist, dass er quasi wirklich verinnerlicht wird. Und in manchen Unternehmen wird es einfacher sein, weil sie an tollen, modernen, interessanten Themen arbeiten, aber auch in Unternehmen, ich weiß nicht, die sich in nicht so beliebten Branchen befinden, kann man das sehr erleben in der Gastronomie oder in der Mobilität. Mhm. Also gibt es immer wieder diese Beispiele, wo Menschen füreinander da sind. Und wenn ich ein Beispiel geben darf, das ist ein älteres, wenn wir die Zeit dafür haben, würde ich super gerne nochmal diesen Busfahrer in Erinnerung bringen aus Schweden. Der ist vor 10 Jahren Pi mal Daumen ein Twitter-Hero geworden, weil man über ihn berichtet hatte. Und zwar warum? Weil er seinen Bus gefahren ist und dann, obwohl er auch in einer engen Taktung war und eigentlich seine Arbeitsziele bestehen ja darin, dass er immer pünktlich ist und seine Stationen erreicht, eigentlich ist er zum Halten gekommen, weil der Busfahrer ein weinendes Schulmädchen gesehen hat am Straßenrand und er hat einfach den Bus gehalten und Verantwortung übernommen. Später, als ihn die Journalisten gefragt haben, warum hat er das gemacht, der Typ wurde nämlich auf Twitter als Hero abgefeiert dafür, dass er sich gekümmert hat um ein Kind, das eben gerade seine Mutter nicht dabei hatte. Hat er einfach gesagt, ja, mein Job ist es ja, die Kinder in die Schule zu bringen. Also sein Job hat er nicht so wahrgenommen wie, mein Job ist es, eine Maschine zu sein und immer in 2 Minuten Taktung die Haltestelle zu wechseln, sondern sein Job war für ihn verinnerlicht dieser gemeinsame Purpose, dass wir als Gesellschaft unsere Kinder in die Schule haben. Und er fühlte sich ein guter Teil davon. Ich glaube, die guten Organisationen waren schon immer so und hoffentlich gibt es in 3 Jahren ganz viel mehr davon. Und das kann auch passieren, wenn wir auf Technologie setzen.
Und den Gedanken Shared Purpose finde ich sehr, sehr schön. Was mir da auch direkt in den Kopf kommt, ist so dieses ganze Thema Hoffnung, ne? Also wir haben ja so viele Krisen, so viele Kriege, so viele negative Nachrichten aktuell. Und ich denke, wenn Teams oder auch Unternehmen in der Lage sind, ihren Mitarbeitenden Hoffnung zu vermitteln und auch Positivität irgendwie zu vermitteln, so dass man ein gemeinsames positives Ziel wieder hat und darauf auch hinarbeitet, dann glaube ich, kann auch dieser Shared Purpose sehr, sehr gut mit Hoffnung erreicht werden. Ja.
Das ist eine sehr schöne Vision, auf jeden Fall.
Ja, Tina, eine deiner Kernthesen, die lautet ja, die Zukunft gehört den Lernenden. Was bedeutet das für dich konkret?
Dass wir Wandel als einen Normalzustand akzeptieren sollten, dass wir uns alle deswegen mehr zu dem Thema lebenslanges Lernen committen und anders als bisher nicht nur auf individueller Basis, sondern auch als Organisation. Was meine ich damit? Deutschland hat ja eine ausgeprägte Kultur für lebenslanges Lernen. Wir haben florierende Volkshochschulen. Ich kenne in meinem privaten Umfeld so viele ältere Menschen, die immer noch involviert sind in Bücherkreisen, in Malateliers und Dinge machen. Wir haben einen absoluten Weltmeisterstatus bei dem Thema ehrenamtliches Engagement. Wir haben hierzulande nach Zahlen des Bundesfamilienministeriums über 30 Millionen ehrenamtlich Engagierte jedes Jahr. Das heißt, wir haben hier kein Problem auf individueller Basis mit dem Thema: Ich möchte lernen, ich möchte mich weiterentwickeln und ich bin bereit, das auch im hohen Alter nach wie vor zu tun. Wo es zum Stocken kommt, ist es in der Arbeitswelt. Denn da sagen die Menschen, nein, das ist nicht Teil meiner Jobbeschreibung. Nein, das ist nicht mein Job. Nein, das ist ein anderes Thema. Dafür kann ich nichts. Ich muss gar nichts. Und deswegen denke ich, ist dieses die Zukunft gehört den Lernenden, ein bisschen auf zu Unternehmen zugerufen, weil wir in Unternehmen diese Fähigkeit und dieses Interesse und diese Leidenschaft von Menschen, sich ständig weiterzuentwickeln, das ist ja ein Bedürfnis nach Maslow quasi, dass wir ständig wachsen und sehr viele Menschen wechseln ja den Job dazu, dass wir das in einem Unternehmen möglich machen. Und ich glaube, genau das ermöglicht uns Technologie, weil wir das effizienter gestalten können. Aber Beispiele sind mehr Job-Rotation-Wagen, mehr also abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, mehr auch weniger in Muster denken. Ich war gestern oder vorgestern war ich auf einem sehr tollen kleinen Austausch mit zwei sehr erfolgreichen DAX-Vorständinnen. Gibt es auch nicht so viele, da waren gleich 2 im Raum. Und wenn man sich die Lebensläufe von diesen mittlerweile am erfolgreichsten, weil sie Frauen im hohen Alter ansieht, wird man ja sehen, sie hatten ja auch ein Jungle Gym aus Optionen und Stationen in ihrem Leben. Die eine war Vorständin für Digitalisierung. Sie hat ja nicht Informatik studiert, sondern war erstmal Fremdsprachenkorrespondentin etc. etc. Und wenn wir dieses Denken auch für unsere Mitarbeitende erlauben und diese Fähigkeiten und diese motivierenden Treffen, die es auch oft für Führungskräfte nur gibt, auch für die ganze Belegschaft irgendwie ermöglichen, Schlüsselwort Technologie, glaube ich, wird es auch möglich sein, dass man dieses zutiefst menschliche Bedürfnis, ständig weiter über sich hinaus zu wachsen, auch in der Arbeit ausspielen lässt.
Ja. Und ich glaube, dass man dafür auch viel, viel weniger über Karriere sprechen sollte oder Karriereleitern, sondern einfach mehr über Entwicklungen reden soll. Also wie kann ich den Menschen denn eben halt auch Wirksamkeit in ihrer aktuellen Position oder in ihrer aktuellen Firma geben und vielleicht auch die Möglichkeit, in der Firma unterschiedliche Dinge auszuführen und vielleicht auch mal zu wechseln und inhaltlich was anderes zu bearbeiten. Ja, sehr, sehr spannendes Thema, liebe Tina. Ich habe jetzt aber ein kleines Spielchen für uns vorbereitet. Und zwar gibt es jetzt 5 Halbsätze, die ich dich bitten würde, einmal zu vervollständigen. Und bei dem ersten Halbsatz, da geht es um Softwork. Und ich wüsste gerne von dir, Softwork wird unterschätzt, weil...
Weil man immer noch die Sicherheit von Zahlen, Daten, Fakten, Anweisungen und Autoritäten sucht.
Mhm. Zweiter Halbsatz. Die größte Gefahr von KI ist nicht?
Nicht, dass wir von Robotern aufgefressen werden, sondern dass wir eine Gesellschaft aus Individualisten bleiben.
Sehr gut, ja. Gute Zusammenarbeit entsteht, wenn?
Wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und auf Beziehungen aufbaut.
Dritter Halbsatz. Lernen wird für Unternehmen. Ich habe nur noch 2. Lernen für Unternehmen wird zum Wettbewerbsvorteil, sobald.
Sobald sie eine Gemeinschaft aufbauen. Das ist eine sehr kurze Antwort für mich.
Ja, sehr, sehr schön. Kurz und knackig. Das mag ich. Und letzter Halbsatz. Die Zukunft der Arbeit gehört
den Menschen.
Ja, nicht den Maschinen.
Nein, weil ich glaube, ich bin auch Informatikerin. Ich stehe offen dazu, dass ich wirklich an der gestaltenden Kraft von Technologien glaube. Es war ja der technologische Fortschritt, der unsere Gesellschaft immer so vorangebracht hat. Aber having said that, ich glaube, wir leben besser, länger, schöner, als wir es je gemacht haben, dank technologisches Fortschrittes. Und deswegen gucke ich auch optimistisch in die Zukunft.
Hm. Jetzt hast du, liebe Tina, die Möglichkeit, einmal das Mikrofon weiterzureichen an eine Persönlichkeit, wo du sagst, hey, die würde hier ganz, ganz toll in den Inside People and Culture Podcast reinpassen. Gibt es da jemanden, an den du denkst?
Ja, natürlich. Also ich würde super gerne meine Beiratskollegin Kira Marie Krämer empfehlen. Sie ist eine ganz tolle Speakerin zum Thema moderne Arbeitskultur, hatte auch einen Podcast, setzt sich sehr viel für Community ein. Und wir treffen uns ab und zu im Beirat von einem Startup, das wir beide unterstützen. Von daher liegt sie mir auf der Zunge und ich bin sicher, ihr werdet ganz viel Spaß miteinander haben. Liebe Kira, unbedingt machen.
Das freut mich. Danke dir, liebe Tina, für diese tolle Empfehlung. Natürlich kenne ich Kira Marie von LinkedIn und ich werde auf sie zugehen und sie fragen, ob sie Lust hat, mit mir hier eine spannende Folge zu produzieren. Danke auf jeden Fall für die tolle Empfehlung. Ja, und Tina, auch danke dir für dieses tolle Gespräch. Mich hat ganz, ganz besonders beeindruckt, wie klar du beschrieben hast, dass Selbstverantwortung einfach nicht dadurch entsteht, dass Unternehmen Verantwortung abgeben, sondern dadurch, dass Menschen den Raum bekommen, sie auch wirklich zu übernehmen. Und weil wir heute natürlich auch über dein Buch gesprochen haben, habe ich noch eine ganz, ganz kleine Überraschung. Denn gemeinsam mit Tina verlose ich 3 Exemplare von Ich muss gar nichts. Und wenn ihr gewinnen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf LinkedIn vorbei. Unter dem Beitrag zur Veröffentlichung von dieser Podcast-Folge schreibt ihr doch einfach mal gerne in die Kommentare, was so euer wichtigstes Learning aus dieser Folge heute gewesen ist. Und wir verlosen dann 3 Bücher an unsere ZuhörerInnen. Ja, vielen Dank, liebe Tina, dass du heute bei Inside People and Culture zu Gast warst. Und danke natürlich auch an alle ZuhörerInnen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Und natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Liebe Tina, heute ist Freitag. Ich glaube, ich kann uns ein schönes Wochenende wünschen und allen anderen bis zur nächsten Folge von Inside People and Culture.
Vielen Dank, bis bald.
Das war's für dieses Mal. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. In der Zwischenzeit folgt mir auf LinkedIn und schaut auf www.volkegrigo.de vorbei. Bleibt neugierig.